NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen im Echo des Tages. Fakten und Meinungen streng getrennt und ohne Alternative mit Jochen Fischer im Studio. Einen schönen guten Abend. Die Partei AfD, die hat es mal wieder geschafft. Alle Medien zentrieren sich auf den Thüringer Fraktionschef Höcke. Der hatte sich abfällig über das Andenken der im Nationalsozialismus ermordeten Juden geäußert. Und jetzt steht ihm ein Parteiverfahren bevor. In den USA hat die erste Woche unter Präsident Trump begonnen und der hat offenbar nichts Wichtigeres zu tun, als sich mit den Medien anzulegen. Wir berichten und kommentieren. Im kasachischen Astana soll eine Waffenruhe für Syrien verhandelt werden und in der Fußball-Bundesliga soll testweise der Videoschiedsrichter helfen. Björn Höcke, der Vorsitzende der AfD-Landtagsfraktion in Thüringen, liebt die politische Provokation. Nicht zum ersten Mal griff er rhetorisch daneben, als er in der vergangenen Woche das Mahnmal für die ermordeten Juden in Berlin als Denkmal der Schande bezeichnete. Das hallt bis heute nach und das nicht nur in den Reihen der anderen politischen Parteien, sondern auch in seiner AfD wurde das nicht ohne Widerspruch hingenommen. Die Parteiführung will gegen Höcke nun ein Parteiordnungsverfahren einleiten. Jens Wiening in Berlin. Es gab ja heute eine Telefonkonferenz des AfD-Vorstandes. Wie lief denn die Diskussion in der AfD darüber, wie man nun mit Höcke umgehen soll?
Ja, es wurde heftig diskutiert. 3 Stunden hat das Ganze gedauert, hört man da so raus. Und die Idee war, rauszufinden, wie kann man gegen ihn vorgehen. Es gibt einen Kompromiss, der heißt, es soll parteiliche Ordnungsmaßnahmen geben. Björn Höcke habe mit seiner Rede in Dresden dem Ansehen der Partei geschadet. Jetzt werden alle rechtlichen und politischen Gesichtspunkte geprüft, so Zitat. Und was das konkret heißt, darüber keine Angaben, keine Aussage, wie man nun ordnungsrechtlich gegen ihn vorgehen will. Frauke Petri wird zitiert mit den Worten, man werde diesen Diskussionsprozess unter der Woche weiter fortsetzen.
Frauke Petri ist ja eine Gegnerin von Höcke. Sie würde ihn ja wahrscheinlich am liebsten gleich loswerden wollen. Dazu kommt es nun nicht. Wie verlaufen die Frontlinien in der AfD?
Genau, Frauke Petri würde ihn gerne loswerden und bereits seit längerer Zeit, das hat sie bereits mehrfach gesagt. Auch viele andere im Vorstand finden, dass Björn Höcke jetzt langsam zu weit geht mit seinen Äußerungen. Aber es gibt 3 Leute, die stehen hinter ihm. Das ist zum einen Jörg Meuthen, das ist der 2. Bundesvorsitzende neben Frauke Petri. Der hatte sich nach der Dresdner Rede bereits hinter Höcke gestellt. Dann gibt es André Poggenburg, das ist der Landeschef aus Sachsen-Anhalt. Das ist sowas wie der verlängerte Arm von Höcke im Vorstand. Und natürlich der wichtigste von allen, Alexander Gauland. Das ist der Mann, ohne den geht in der AfD gar nichts. Der hält die Hand über Höcke und solange er seine Hand da hält, wird das vermutlich auch mit dem Ausschlussverfahren nichts werden. Und Höcke und Meuthen und Gauland, das sind auch Gegner von Frauke Petri und die tragen jetzt gerade anhand von der Person Höcke auch so ein bisschen ihren internen Machtkampf aus in dieser ganzen Angelegenheit.
Also die stellen sich hinter Höcke, aber kann sich die AfD denn eigentlich überhaupt einen wie ihn auf Dauer leisten?
Ja, das ist die große Frage, die sich vor allem auch Frauke Petri stellt. Denn auf der einen Seite sucht die AfD natürlich die Stimmen aus dem rechten Rand und testet auch aus, wie weit sie gehen kann. Und dann ist Björn Höcke natürlich die Person, die das auch ausprobiert. Jetzt ist die Gefahr da, die Frauke Petri sieht. Eine Stimme mehr im rechten Milieu könnte natürlich auch bedeuten, 1 oder vielleicht sogar 2 Stimmen, die man dann verliert im bürgerlichen Milieu. Und da sieht man die Gefahr, wenn man sich zu sehr nach rechts bewegt und solche Aussagen und solche Personen wie Höcke in der Partei lässt, dass man im bürgerlichen Milieu an Wählern verliert und deswegen auf Dauer nicht über die 15% zum Beispiel kommt. Und man möchte ja weiterkommen, möchte mehr Stimmen sammeln und da tariert man gerade im Moment aus, wie weit man gehen kann und was möglich ist.
Informationen von Jens Wiening aus der Hauptstadt. Dishonest Media, so ungefähr übersetzt mit unehrliche Medien. So hat der neue amerikanische Präsident bereits Zeitungen, Fernsehen und Radio vor seiner Wahl betitelt. In einem Krieg mit den Medien sieht er sich noch immer, jetzt da er Präsident ist. Und warum? Offenbar, weil ihm nicht gefallen hat, dass die Berichte über seine Inauguration von anderen Zahlen geprägt waren, als er selbst und sein Team ausgegeben hatten. Es war wohl nicht so großartig wie gewünscht. In der Diskussion darüber verstieg sich eine Trump-Beraterin gerade dazu, ihre eigenen Zahlen als Alternative Facts, also als alternative Fakten, zu bezeichnen. Die amerikanische Regierung im Zeitalter des Postfaktischen. Jan Böscher berichtet.
Trump und seine Mitarbeiter haben das Gefühl, die Presse ist gegen sie. Sein Stabschef Ryan Priebus sagte, die Medien wollten Trump delegitimieren. Dagegen werde man jeden Tag ankämpfen. Der Demokrat Brian Fallon vermutet eine andere Intention. Er war Sprecher von Hillary Clinton. Donald Trump und seine Regierung wollen nicht zulassen, dass es eine objektive Wahrheit gibt, auf die wir uns alle einigen können. Wenn wir uns nicht bei den Fakten einig sind, können wir uns niemals auf die Lösungen für unsere Herausforderungen einigen. Die Trump-Regierung ist entschlossen, eine alternative Realität zu schaffen, eine Blase, damit ihre Unterstützer weiterhin hören, was sie hören wollen. Viele Journalisten wiesen die Vorwürfe der Trump-Regierung zurück. Der konservative Radiomoderator Hugh Hewitt sagte, es sei nicht gut, eine Präsidentschaft mit einem Krieg gegen die Medien zu beginnen.
It is not good to begin your presidency at war with the media. That's how bad presidencies end.
So endeten schlechte Präsidentschaften. Ayanna Johnson von Politico vermutete Absicht.
Trump
ist überragend, wenn er einen Gegenpart hat. Er hat die Medien als neue Opposition bezeichnet, darum macht er sie zu seinem Gegenpart. Selbst im konservativen Nachrichtensender Fox News wurde Trump kritisiert. Experten und Moderatoren zeigten sich verwundert, warum der neue Präsident seine Amtszeit ausgerechnet mit einem Streit über Besucherzahlen anfängt. Fox-Moderator Brett Beyer nannte den Auftritt von Trumps Sprecher Spicer schockierend. Aber die Unterstützer sagen, das ist genau, was wir wollen. Zerschlag das Porzellan. Das ist die Vollendung der Übernahme der Republikanischen Partei. Nicht feindlich, die Leute wollten das. Wegen der Handlungen der Obama-Regierung und der Republikaner. Kimberly Strassel vom konservativen Wall Street Journal sagte, der Präsident werde damit nicht aufhören. Aus seiner Sicht gäbe es keine Nachteile. Republikaner hätten die Medien immer schon als Gegenpart gesehen. Außerdem hätten sich viele Medien im Wahlkampf keinen Gefallen getan, als sie die Demokratin Clinton unterstützt hätten. Ob der Streit Trump schade, Strassel? Man muss glauben, dass die amerikanische Öffentlichkeit die Medien mehr glaubt als dem neuen Präsidenten. Ich bezweifle, dass diese Wette eindeutig ausgeht. Wie der Streit weitergeht, wird man schon heute beobachten können. Trumps Sprecher Spicer hält seine erste reguläre Pressekonferenz.
Und mittlerweile hat US-Präsident Donald Trump ein erstes Wahlversprechen eingelöst und den Rückzug aus dem transpazifischen Handelsabkommen TPP eingeleitet. Er unterzeichnete heute ein entsprechendes Dokument. Wie viele Gesichter hat die Wahrheit? Was sind die Fakten noch wert, wenn es dazu Alternativen gibt? Der Umgang des neuen amerikanischen Präsidenten mit der Wahrheit beschäftigt jetzt Andreas Horchler in seinem Kommentar.
Hat ein frisch gewählter Präsident wirklich nichts Wichtigeres zu tun? Ist der Zahlenstreit über den Zuspruch bei der Amtseinführung eine Lappalie oder Auslöser einer Demokratiekrise? Donald Trump klagte über die Darstellung der Zahlen in den Medien. Es sah ehrlich nach 1,5 Millionen Menschen aus, wie auch immer. Bis ganz nach hinten ans Washington Monument. Vertreter der Presse gehörten zu den unehrlichsten Menschen. Wir haben sie kalt erwischt und ich denke, sie werden einen hohen Preis zahlen. Von seinem Blickwinkel am US-Kapitol mag die Menschenmenge riesig ausgesehen haben. Es ist nicht möglich, vom Rednerpult aus zu ermitteln, wie viele Anhänger gekommen waren. Reichlich 50 Meter vor dem Washington Monument standen allerdings sehr wenige Menschen. Ich war da. Die Besucher einer Amtseinführung werden nicht offiziell gezählt, aber es gibt Daten des öffentlichen Nahverkehrs, Fotos und Spezialisten, die aufgrund solcher Daten Menschenmengen einschätzen. Diese Daten zeigen sehr deutlich, für Obama interessierten sich mehr Menschen als für Trump. Trotzdem kommentierte der altgediente Republikaner und neue Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, das war die größte Zuschauermenge aller Zeiten bei der Amtseinführung eines Präsidenten, Punkt. Welchen Wert haben Briefings des Weißen Hauses in Zukunft, wenn in einem Fall, der politisch wenig Gewicht hat, ein Pressesprecher vor Journalisten die Unwahrheit sagt? Wie werden Reporter Aussagen über Nordkoreas Atomprogramm, den IS oder die Zukunft der NATO einordnen können? Donald Trump stellt seine Glaubwürdigkeit aufs Spiel unmittelbar nach seiner Amtseinführung. Das mag Empfindlichkeit sein oder politisches Kalkül, in beiden Fällen richtet die Debatte Schaden an. Was bei Wahlkämpfer Trump als Taktik bewertet werden konnte, ist für den Präsidenten unangemessen. Aber Trump-Biograf Michael D'Antonio hatte bereits vor Monaten gewarnt, es gibt nur einen Donald Trump. Dessen Beraterin Kellyanne Conway nahm Spicer in Schutz, der habe alternative Fakten präsentiert. Auch wenn die in rechten Medien wie den Breitbart News gefeiert werden, es gibt nur Fakten. Die Debatte um die Menschenmengen ist völlig überflüssig. Der neue Präsident hat Wichtigeres zu tun. Sein Kabinett zusammenstellen, mit seinen Verbündeten reden, seine Handelspolitik auf die Beine stellen zum Beispiel. Die US-Politik wird nicht dadurch besser oder schlechter, dass eine bestimmte Zahl von Menschen zur Amtseinführung eines Präsidenten kommt. Erst durch die alternativen Fakten des Präsidenten und seiner Mitarbeiter nimmt sie Schaden. Weil die Wahrheit, auf die Demokratien angewiesen sind, verschwimmt. Weil Trumps Kriegserklärung gegen die Medien die Pressefreiheit durch Fehlinformationen unterminiert. Die USA waren bisher zu Recht stolz auf unabhängige Medien. Desinformation ist vielleicht etwas für autoritäre Staaten, für Diktaturen, für Bananenrepubliken, aber gewiss nichts für die älteste Demokratie der Neuzeit.
Der Kommentar von Andreas Horschler im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Jetzt sitzt also ein neuer Präsident im Weißen Haus in Washington, der nichts von Konventionen hält und die Interessen seines Landes zuallererst bedienen will. Regierungen in Europa und natürlich auch die deutsche wollen jetzt möglichst schnell wissen, woran sie denn eigentlich sind. Doch sie werden warten müssen, denn die erste europäische Regierungschefin, die nach Washington reist, wird Theresa May sein aus London. Die Aufregung steigt, doch die Kanzlerin in Berlin lässt zur Ruhe mahnen. Zur Besorgnis bestehe kein Anlass. Doch die Opposition macht Druck. Aus Berlin Katrin Brandt.
Die Kanzlerin hat noch keinen Termin beim neuen amerikanischen Präsidenten.
Alles hat seine Zeit, bezogen auf ein Treffen der Bundeskanzlerin mit Herrn Trump. Wir werden Sie rechtzeitig wie immer informieren, wenn es dazu konkrete Pläne gibt,
sagte Regierungssprecher Steffen Seibert heute vor Journalisten in Berlin. Und
wir haben alle Kontakte, die wir in dieser ja noch sehr, sehr frühen Phase der neuen Administration haben können. Und diese Kontakte wachsen und verstetigen sich.
Dass die britische Premierministerin Theresa May als erste zum Präsidenten reist, wertet die Bundesregierung nicht als Zurücksetzung. Die USA und Großbritannien pflegten seit jeher eine besonders enge Beziehung. Auch jenseits der Frage nach einem ersten Treffen war der neue Präsident heute das vorherrschende Thema in der Berliner Politik. Für Außenminister Frank-Walter Steinmeier von der SPD ist auch am ersten Arbeitstag Donald Trumps noch nicht absehbar, wie seine Außenpolitik werden soll. Dominant seien derzeit noch die inneramerikanischen Auseinandersetzungen, sagte Steinmeier in Berlin und erinnerte daran:
Das transatlantische Verhältnis ist mehr als das Verhältnis zwischen zwei Staaten oder zwischen den Vereinigten Staaten und Europa, sondern es ist das Fundament des Westens. Und deshalb haben wir allen Anlass, der amerikanischen Seite so oft wie möglich, so früh wie möglich die Wertschätzung dieses transatlantischen Verhältnisses mitzuteilen.
Simone Peter, die Parteichefin der Grünen, fürchtete, dass Trump daran gelegen sein könnte, Europa zu spalten und hielt dagegen:
Die USA bleibt ein wichtiger Partner und es kann nicht sein, dass Protektionismus, Nationalismus und Abschottung jetzt hier vorangehen. Das muss Europa, das muss die Bundesregierung hier klar und deutlich zum Ausdruck bringen.
Vor allem in der Wirtschaftspolitik setzt Trump auf America First. Doch seine Drohung, ausländische Unternehmen mit hohen Strafzöllen zu belegen, wird rechtlich nicht so einfach umzusetzen sein. Darauf wies Michael Fuchs von der CDU heute hin. Schließlich seien beide Mitglieder der Welthandelsorganisation WTO.
Es kann nicht einfach jemand willkürlich Zölle verändern. Wenn das geschieht, dann geht das gesamte Welthandelsregime kommt in eine Krise hinein, so kann man es schon sagen. Und ich denke, das ist nicht im Interesse der Amerikaner.
Trumps Abschottung des amerikanischen Marktes ist für die Linke ein Anlass, von der Bundesregierung eine andere Wirtschaftspolitik zu fordern. Wenn Trump auch nur einen Teil seiner protektionistischen Vorstellungen wahrmache, komme Deutschland mit seinem einseitigen Exportmodell nicht weiter, sagte Bernd Rieksinger, der Parteichef der Linken.
Die Wirtschaft in Deutschland muss umgebaut werden auf eine stärkere binnenmarktorientierte Wirtschaft. Wir müssen dringend die Löhne erhöhen. Wir müssen dringend die eigenen Märkte erhöhen. Wir müssen deutlich mehr private und öffentliche Investitionen generieren.
So Rieksinger. Die Grünen haben unterdessen Kanzlerin Merkel aufgefordert, eine Regierungserklärung zur Amtsübernahme Trumps und ihrer Folgen für Deutschland abzugeben.
Die Schlacht um die syrische Stadt Aleppo ist geschlagen. Mit Hilfe der Russen hat Machthaber Assad die Rebellen besiegt und diese durften zunächst zusammen mit Zivilisten aus den zerstörten Vierteln abziehen. Und jetzt versuchen Syrer, Rebellen und die internationale Gemeinschaft eine Waffenruhe auszuhandeln. Die Gespräche sollen morgen in der kasachischen Hauptstadt Astana beginnen. Bereits heute trafen die Teilnehmer dort ein. Und dabei gilt bereits als Erfolg, dass sie sich zeitweise in einem gemeinsamen Raum aufgehalten haben. Sabine Stöhr berichtet.
Es ist kalt im Januar in Astana, minus 10 Grad. Die Stadt liegt unter Schnee wie unter Puderzucker. In den 90er Jahren wurden hier futuristisch spitze und runde Bauten aus dem Boden gestampft. Ein Ort wie aus dem Universum gefallen. Hier sind jetzt im Saal eines riesigen Luxushotels zum ersten Mal die Vertreter von Regierung und Oppositionsgruppen in Syrien zusammengekommen. Ein großer Fortschritt. Aber sobald die offiziellen Fotos gemacht waren, haben die oppositionellen Rebellen gemeinsame Gespräche mit der syrischen Regierung abgelehnt. Sie zogen in eigene Räume ab. Trotzdem gibt gibt es verhaltene Hoffnung, erklärt der russische Außenminister Lavrov.
Ziel von Astana ist es, die Bemühungen auf ein ganz anderes Niveau zu heben. Vor allem was den direkten Dialog zwischen der Regierung und der bewaffneten Opposition betrifft. Das möchte ich hier unterstreichen. Diese wurde bisher in allen Verhandlungsprozessen ausgelassen.
Ende Dezember haben syrische Truppen, unterstützt von Russland, die Stadt Aleppo vollständig erobert. Und kurz darauf ist es Russland dann zusammen mit der Türkei gelungen, einen Waffenstillstand für ganz Syrien auszuhandeln. Allerdings nur mit den Rebellen, die gegen den syrischen Machthaber Assad kämpfen. Die Kämpfer des IS sind außen vor. Gegen sie soll anders vorgegangen werden. In Astana geht es darum, die mit den Rebellen vereinbarte Waffenruhe zu sichern. Vertrauen zu schaffen, damit später die eigentlichen Friedensgespräche beginnen können, so der kasachische Präsident Nursultan Nazarbayev.
Seit Beginn des Konfliktes in Syrien sind laut Experten mehr als 300.000 Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigt unsere Haltung, dass man dieses Problem nur auf friedlichem Wege lösen kann. Astana ist kein Ersatz für Genf, es ist eine Ergänzung. Unsere Mission hier ist es, eine gute Grundlage zu schaffen. Unsere Mission
ist es, Russland, die Türkei und der Iran wollen als selbsternannte Schutzmächte den Weg für eine politische Lösung des Bürgerkriegs in Syrien ebnen. Sie haben das Treffen in Astana organisiert, unter Führung Russlands. Ein Erfolg für Wladimir Putin. Mit dabei in Astana auch der UN-Sondergesandte Staffan de Mistura und der US-Botschafter in Kasachstan. Unter anderem, weil sich der Iran gegen eine Delegation aus den USA mit am Tisch verwehrte. Die Gespräche in Astana sollen morgen Abend zu Ende gehen. Danach soll Anfang Februar in Genf weiterverhandelt werden.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR5 und in der Info um 18 Uhr und gleich 47 Minuten. Bundesinnenminister de Maizière hat am Nachmittag Fragen von Flüchtlingen direkt beantwortet. Die Gespräche wurden auf Deutsch geführt und simultan auf Arabisch und auf Farsi übersetzt. Ausrichter der Veranstaltung waren das Bundesinnenministerium und das WDR-Online-Programm WDR4U, das seinen ersten Geburtstag feiert. Volker Schafranka hat zugehört.
Die Flüchtlinge konnten direkt über das Internetportal WDR4U schriftlich Fragen an den Minister stellen, der letztlich für ihr Asylverfahren verantwortlich ist. Das Ganze dann live im Internet. Bamdad Ismaili aus der WDR4U-Redaktion ließ sich nicht lange aufhalten und stellte die Frage eines afghanischen Flüchtlings. Die Antwort des Ministers kam prompt.
Herr de Maizière, die erste Frage von Hamid Baisan. Können Sie den geschätzten Herrn Minister fragen, würden Sie mit Ihrer Familie in Afghanistan Ihren Urlaub verbringen?
Nein, aber ich bin natürlich auch in einer besonderen Situation. Dahinter steht natürlich die Frage, wie sicher ist Afghanistan?
Abschiebungen ist das Thema, das derzeit viele afghanische Flüchtlinge beschäftigt. Denn es ist erklärtes Ziel der Großen Koalition, Menschen wieder schnell nach Afghanistan zurückzuführen, wenn der Asylantrag abgelehnt wurde. Flüchtlingsorganisationen kritisieren das, denn aus ihrer Sicht ist Afghanistan keineswegs ein sicheres Herkunftsland. De Maizière sieht das anders.
Wir verlangen von deutschen Soldaten und deutschen Polizisten, dass sie in Afghanistan sind, um die afghanischen Sicherheitsbehörden in den Stand zu setzen, dass es in Afghanistan sicherer wird. Und ich kann nicht der deutschen Bevölkerung erklären, dass sie dort sein müssen, aber die eigene Bevölkerung nicht zurück kann, soweit sie in Deutschland keinen Schutzbedarf hat.
Viele Syrer wollten wissen, wie und wann sie Familienangehörige nachholen können oder warum ihr Asylverfahren so lange dauert. Einer von ihnen wurde grundsätzlich und WDR4U-Reporter Falah Elias stellte stellvertretend für ihn seine Frage.
Aram Hamo schickt eine Frage an Sie, Herr de Maizière, sagt, was ist Integration?
Der Minister muss überlegen, aber dann ist er klar und deutlich. Integration sei erfolgreich, wenn sich alle, die hier leben und bleiben dürfen, auch zugehörig fühlen.
Und deswegen gehört zu guter Integration, die Sprache zu lernen, möglichst Arbeit zu haben, natürlich keine Straftaten zu begehen, unsere Grundwerte zu akzeptieren und unsere Geschichte und Kultur zu akzeptieren.
Nach einer Stunde zogen alle, der Minister und die WDR4U-Redaktion, ein positives Fazit. Wiederholung nicht ausgeschlossen.
Am Samstagabend hat die Polizei in Neuss einen Terrorverdächtigen in dessen Wohnung festgenommen. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl, weil der Mann Kontakt zu einem Verdächtigen in Österreich gehabt haben soll, was er wohl mittlerweile auch zugegeben hat. Weitere belastende Beweise wurden allerdings in Neuss nicht gefunden. Weitere Informationen nun von Doro Blume-Müller.
Der Hinweis auf den jungen Mann aus Neuss kam aus Österreich. Die Wiener Ermittler hatten am Freitag einen 17-Jährigen wegen des Verdachts auf einen terroristischen Anschlag festgenommen. Bei den Verhören hatte der Jugendliche angegeben, Kontakt zu dem Neusser zu haben. In dessen Wohnung habe man bei einem Besuch über Silvester Sprengstoff zusammengemischt. Frank Scheulen, Sprecher des Landeskriminalamtes in Düsseldorf.
Die Sicherheitsbehörden arbeiten in solchen Fällen immer sehr eng und sehr vertrauensvoll und auch sehr schnell miteinander, sodass diese Information aus Österreich sehr schnell bei uns vorlag, aus deren Vernehmungen, aus deren Erkenntnisse. Und deswegen mussten wir die Maßnahmen hier so schnell am Samstag auch noch einleiten und umsetzen.
Um 20 nach 11 in der Nacht zum Sonntag kam ein SEK-Kommando zum Einsatz, nahm den Neusser und seine Ehefrau fest und durchsuchte die Wohnung. Sprengstoffe oder Hinweise darauf fanden sich in der Wohnung allerdings nicht.
Das, was gefunden wurde, waren Speichermedien der unterschiedlichsten Art. Die sind sichergestellt worden.
Bei den Vernehmungen stritt der Verdächtige ab, mit Sprengstoffen hantiert zu haben. Er gibt allerdings zu, dass er mit dem Wiener in Kontakt stand. Die beiden jungen Männer hatten sich über ein Internetforum kennengelernt. Beide vertreten nach Erkenntnissen der ermittelnden Staatsanwaltschaft Düsseldorf eine radikale Auffassung des Islam. Mit dem sogenannten Islamischen Staat oder anderen terroristischen Vereinigungen will der Neusser aber nichts zu tun haben. Seit gestern sitzt der 21-Jährige bis auf Weiteres in Untersuchungshaft, sagt LKA-Sprecher Frank Scheulen.
Wir führen die polizeilichen Ermittlungen. Dazu gehören natürlich Vernehmungen, Auswertung der sichergestellten Gegenstände. Dann wird man das zusammenfassen, der Staatsanwaltschaft Düsseldorf berichten. Und dann wird es ein abschließendes Ergebnis geben, ob es zu einer Anklage kommt oder nicht.
Ob der Verdächtige womöglich eigene Anschläge auf Bundeswehr oder Polizei in Deutschland plante, dazu gibt es nach Angaben der Staatsanwaltschaft keine Erkenntnisse. Die Behörden untersuchen, ob der Verdächtige aus Wien weitere Kontakte nach Nordrhein-Westfalen hatte. Nach Angaben des LKA sind aber bislang noch keine konkreten Verdachtsmomente gefunden worden, die zum Beispiel eine weitere Festnahme rechtfertigen würden.
Die Europäische Union steht unter Druck, nicht nur durch Rechtspopulisten in den eigenen Ländern, sondern jetzt auch durch eine neue amerikanische Regierung, die wohl eher nicht sehr intensiv europäische Belange im Blick behalten wird. Die EU sieht das neue Jahr als entscheidend an für den Aufbau eines sozialeren Europas. Und was das heißt und was die EU-Kommission genau vorschlägt, das weiß Ralf Siener.
Als EU-Kommission der letzten Chance sieht Jean-Claude Juncker sein Team seit seinem Amtsbeginn vor 2,5 Jahren.
Ich voudrais voir des actions concrètes.
Die Menschen wollten konkrete Aktionen sehen, vor allem gegen die Jugendarbeitslosigkeit in zahlreichen EU-Ländern. Die Europäische Union stecke in einer existenziellen Krise und deshalb werde sein Milliardenprogramm gegen die Arbeitslosigkeit aufgestockt, betonte der Kommissionspräsident.
C'est le fameux plan Juncker.
Der berühmte Juncker-Plan, wie die Kritiker sein Investitionsprogramm nannten, als sie von dessen Wirkung noch nicht überzeugt waren.
Nous avons su mobiliser jusqu'à ce jour 165 Milliarden d'investissement en Europe.
Doch jetzt, wo sein Plan erfolgreich sei und bis zum heutigen Tag Investitionen in Höhe von 165 Milliarden Euro in der EU mobilisiert habe, sei aus dem sogenannten Juncker-Plan der europäische Investitionsplan geworden.
C'est devenu le plan européen d'investissement.
Investitionen bedeuten Jobs, lautet Junckers Appell an die führenden Exportnationen der EU. Um möglichst viele neue Arbeitsplätze in der Union zu schaffen, verdoppelt die Juncker-Kommission ihr milliardenschweres Kreditprogramm, von dem vor allem kleine und mittlere Unternehmen in Italien, Spanien und Frankreich profitieren.
Nous allons doubler le plan d'investissement.
Statt 315 Milliarden werden 630 Milliarden Euro für Investitionen mobilisiert. Und die Laufzeit des sogenannten Juncker-Plans wird von 3 auf 6 Jahre verlängert. Jean-Claude Juncker sieht die größte Gefahr für ein sozialeres Europa derzeit in dem EU-Ausstieg der Briten. Er sei sehr beeindruckt, dass Englisch als Amtssprache in der EU bald ausgedient habe.
Ich bin sehr beeindruckt von dem Fakt, dass Englisch ein outgoing language of the European Union.
Und deshalb werde er ab sofort vor allem Französisch sprechen, kündigte Jean-Claude Juncker an.
So I will switch into French, maybe into German.
Und vielleicht manchmal auch Deutsch.
Soweit Ralf Siener aus Brüssel. Das muss man sich mal vorstellen. Sie kaufen ein teures Handy der Premium-Klasse Hersteller Samsung und kaum muss es zum ersten Mal an die Steckdose zum Aufladen, da geht es in Flammen auf. Mit dem Modell Galaxy Note 7 ist genau das passiert und das nicht nur einmal. Als Folge verschiedener Vorfälle wurde die gesamte Produktion zurückgerufen und eingestampft. Für den Hersteller eine Katastrophe. Seit heute nun steht fest, warum die Geräte Feuer fingen. Jürgen Hanefeld berichtet.
Es war die Batterie. Hauptsächlich jedenfalls, erklärte der südkoreanische Konzern heute in Seoul. Auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz sagte Go Dong-jin, der Chef der Handysparte von Samsung, wir haben beim Design und der Herstellung der Batterien einen neuen Anlauf genommen. Zusammengefasst kann man sagen, der Grund für die Selbstentzündung des Galaxy Note 7 steckte in den Batterien. Samsung Electronics war im Herbst vergangenen Jahres in die Schlagzeilen geraten, weil einige Exemplare des Smartphones Galaxy Note 7 Feuer gefangen hatten. Nach monatelangen Untersuchungen durch Samsung selbst sowie durch drei unabhängige Institute bestätigte das Unternehmen nun den Anfangsverdacht. Design und Herstellung der Akkus seien die Gründe für die Schmorbrände gewesen. Wir fühlen uns dafür verantwortlich, die Gestaltung und Produktion der Akkus nicht hinreichend überprüft zu haben, bevor wir Galaxy Note 7 auf den Markt gebracht haben. Go Dong-jin entschuldigte sich für den Rückruf der Geräte, von denen rund 2,5 Millionen Stück verkauft worden waren, allerdings nicht in Deutschland, wo sie noch gar nicht auf dem Markt waren. Zunächst hatte Samsung versucht, den Schaden mit einer Umtauschaktion zu begrenzen. Doch im Oktober verkündete das Unternehmen die komplette Einstellung der Produktion. Weltweit hatten Fluggesellschaften ihren Passagieren verboten, die Geräte mit an Bord zu nehmen. Um den Fehler zu ermitteln, hätten 700 Forscher und Ingenieure mehr als 200.000 Geräte und mehr als 30.000 Batterien überprüft, erklärte Co. heute. Insgesamt hatten sich einige Dutzend Galaxy Note 7 beim Aufladen überhitzt und von selbst entzündet. Co. versicherte, es werde keine Panne dieser Art mehr geben. Der Verlust durch die Produktionseinstellung liegt nach konzerneigener Schätzung bei rund 5 Milliarden Euro. Dennoch wolle Samsung den Hersteller der fehlerhaft konstruierten Akkus nicht zur Verantwortung ziehen. Wann das Nachfolgemodell Galaxy S8 auf den Markt kommt, wollte der Manager nicht verraten.
Die Fußball-Bundesliga dort zieht jetzt noch mehr Elektronik ein. Der Video Assistant Referee soll getestet werden, also der Videoschiedsrichter. Nach der Torlinientechnik jetzt die zweite elektronische Hilfe, um Fehlentscheidungen des menschlichen Schiedsrichters zu korrigieren. Was geplant ist, weiß Tim Brockmeier.
Ist es nicht schön? Woche für Woche diese Diskussion.
Riesige Diskussion nach dieser Szene.
Das ist ein klarer Elfer.
Eine für mich zu harte Entscheidung.
Dingert liegt komplett daneben.
Geht es nach DFB und DFL, sollen diese Diskussionen in Zukunft zumindest weniger werden.
Wir wollen, dass das Spiel, das Ergebnis etwas gerechter wird.
Sagt DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann. Der Videoassistent soll den Fußball in Zukunft gerechter machen. Und vom Offline-Betrieb, in dem er momentan bei den Erstligaspielen getestet wird, in den Live-Betrieb wechseln.
Was bedeutet, dass dann halt die Entscheidungen des Videoassistenten direkt auch Auswirkungen auf das Spiel haben können?
So DFL-Direktor Ansgar Schwenken. Direkte Auswirkungen auf alle 306 Erstligaspiele der kommenden Saison, so der Plan. Der Schiedsrichter auf dem Platz in Zukunft unterstützt von einem Videoassistenten, der wiederum unterstützt von einem Operator Zugriff auf alle Kamerabilder aus dem Stadion hat. Gut so, findet Bundesliga-Schiri Felix Zweier.
Ich bin absolut der Meinung, dass dieser Videoassistent dem Schiedsrichterteam auf dem Feld einfach eine neue und wichtige Perspektive schafft.
Dabei darf der Videoassistent nicht ständig und immer ins Spielgeschehen eingreifen. Es müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt werden, erklärt Helmut Krug, Ex-Schiedsrichter und Leiter des Projekts.
War die Entscheidung des Schiedsrichters klar falsch? Und nur wenn der Videoassistent diese Frage mit einem Ja beantwortet, wird er einschreiten von außen.
Und auch nur dann, wenn es sich um klar spielentscheidende Szenen handelt, wie eine Abseitsstellung mit anschließendem Torerfolg, wie Fehlentscheidungen bei Elfmetern oder Platzverweisen. Der Schiedsrichter auf dem Platz, der die Szenen ebenfalls auf einem Monitor am Spielfeldrand sichten kann, hat aber immer das letzte Wort.
Letzten Endes bleibt es immer noch beim Schiedsrichter zu sagen, ich bleibe bei meiner Entscheidung. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen.
Immerhin ist so für die Fußballromantiker schon mal gewährleistet, dass es auch weiterhin Diskussionen geben kann.
Es wird nicht so sein, dass der Videoassistent in Zukunft die Leitung der Spiele übernimmt.
Während der gesamten Saison 2017-2018 soll der Videoassistent in der Bundesliga im Live-Betrieb getestet werden. Ob er danach dann auch offiziell eingeführt wird, entscheidet allerdings weder der DFB noch die DFL, sondern das sogenannte IFAB, das für die Fußballregeln weltweit zuständige Gremium.
Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich wünsche nun noch einen schönen Abend. Ich sage Tschüss. Mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.